Ich hatte mir zur Aufgabe gesetzt, zumindest über alle drei Stellen zu predigen, wo wir das Wort Paradies im Neuen Testament haben. Und ich habe so im Hinterkopf, ob diese Predigtreihe vielleicht weitergehen wird, dann noch mit dem Garten Eden, der ja so das hebräische Pendant oder der Vorläufer auch dazu ist. Sowohl Eden als auch Paradies heißt wörtlich übersetzt Lustgarten. Ganz interessant. Also ein absolut positiver Garten, den Gott geschaffen hat und zu der er uns Menschen eingeladen hat, darin zu sein. Heute predige ich über einen Text, der vielleicht mit der schwierigste ist, über den ich je gepredigt habe. Und ich werde das mit viel Ehrfurcht tun. Und ich hoffe, dass Gott wirkt dadurch und dass ich es nicht vermasse. Es ist 2. Korinther 12. Ein Text, der auch da und dort schon mal gern zitiert wird, aber der doch viele Fragen aufwirft. Und ich werde heute auch nicht alle Fragen beantworten können. Aber er sagt natürlich auch vieles sehr deutlich. Und das wollen wir dann heute auch empfangen und mitnehmen und daraus lernen. 2. Korinther 12. Wir lesen mal den Text. Prima, funktioniert. Das schreibt ja der Apostel Paulus. Und im Grunde genommen ist es so, dass, was er jetzt hier uns weitergibt, ein unglaublich großer Schatz ist. Ich meine, das ist eigentlich mit der ganzen Bibel so. Aber ich sage das nochmal jetzt auch so in diesem Zusammenhang, weil wären wir nicht so verwöhnt damit, dass es so leicht ist, eine Bibel zu haben. Wären wir nicht so verwöhnt damit, dass wir sogar verschiedene Ausgaben haben und in allen Sprachen und so weiter, sondern ich würde heute zu euch hier sagen, übrigens, wir haben etwas gefunden, das hat der Paulus mal geschrieben, als er einen Brief an die Korinther geschrieben hat, dann wären wir alle total begierig und würden wir sagen, ja echt, gibt es da noch was? Etwas, wo er aus seinem Leben uns etwas mitteilt, dieser Mann, der so für Gott gelebt hat, für das Königreich Gottes, der mit Christus so tiefe Erfahrung gemacht hat, wir würden alle jetzt sagen, ja komm, das müssen wir hören. Und ich wünsche mir jedes Mal, wenn ich meine Bibel lese in meiner stillen Zeit oder eben wenn wir Gottesdienst haben, wenn wir Predigten hören, dass wir irgendwie diese Begierde haben. Das ist eine positive Begierde, dass wir diese Sehnsucht haben, diese Texte zu lesen, zu hören und ja, natürlich auch zu verstehen. Und das ist nun hier nicht der einfachste Text. Also 2. Korinther 12. Paulus sagt, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Da fängt er schon mal gut an. Eigenlob nützt zwar nichts, trotzdem will ich nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Spannend, oder? Da muss man schon mal sagen. Also, das klingt sehr spannend. Aber es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Ob er dabei in seinem Körper war, weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Okay, Out-of-Body-Experience nennt man das heute so, Neudeutsch beziehungsweise in Englisch. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. So, deswegen der Text heute in dieser Predigtreihe. Er weiß, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht, nur Gott weiß es. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte, Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Auch sehr interessant, oder? Was für ein Text. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen, an mir selbst jedoch will ich nichts rühmen, nichts außer meinen Schwachheiten. Schon wieder eine Aussage, die der Engländer sagt, it crossed my mind. Also es ist wirklich so, oh, so irgendwie gerade andersrum, oder? Ich meine, wessen rühmen wir uns gerne, worauf sind wir stolz? Ne? Ich meine, heute könnten vielleicht die Bayern-Fans so auftreten hier, weil man ist stolz auf Siege, oder? Ja? Als Dortmund-Fan sagt man heute, ach, Fußball ist gar nicht so wichtig. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Oder ich meine, dieser Mensch dort. Ist es überhaupt Paulus? Fragen über Fragen in diesem Bibeltext. Vers 6, wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Kleiner Einschub mal, warum redet der Paulus hier so? Die Gemeinde damals in Korinth, wo ihm sehr viel dran gelegen war, dass diese Gemeinde gesund sich weiterentwickelte. In dieser Gemeinde gab es gerade große Probleme. Unter anderem deswegen, weil es solche Hyperapostel gab, das ist ein Begriff, den Paulus benutzt, und er meint das ein bisschen zynisch. Hyperapostel, das waren also Menschen, die auftraten und die sagten, ich bin ein Apostel, gesetzt von Gott, und ich sage euch jetzt mal, wo es lang geht. Der wahre Apostel für die Gemeinde war Paulus. Und diese Hyperapostel, ja, diese übergeistlichen Menschen, die so auftraten, die hatten eigentlich nichts Gutes im Sinn. Die waren nahe dran, diese Gemeinde zu spalten, indem sie nämlich die Mitglieder der Gemeinde so beeindruckten durch ihr Auftreten, durch ihr sehr starkes Auftreten, durch die Verkündigung, dass sie den Sieg haben und mit einem Prahlen von lauter supergeistlichen Erfahrungen, die sie gemacht haben, das beeindruckte doch eine ganze Reihe von Mitgliedern der Gemeinde und die Männer versuchten, Paulus an den Rand zu drängen. Und deswegen ist es in diesem Text hier so und überhaupt in diesem ganzen Brief immer wieder taucht das auf, dass Paulus sagt, ich will nicht prahlen mit Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Ich will hier nicht auftreten als der Supergeistliche, weil das ist im Kern ja eigentlich überhaupt nicht gesund. Aber okay, weil ich jetzt die Gefahr sehe und weil ich doch möchte, dass die Gemeinde gesund bleibt und ihr die entlarvt, diese sogenannten Superapostel, werde ich jetzt auch mal ein bisschen mal kurz euch mal sagen, was ich so mit Gott erlebt habe. Das ist ein bisschen der Hintergrund, warum er auf der einen Seite von solchen Dingen redet und auf der anderen Seite sagt, aber eigentlich ist es ziemlich blöde, rumzulaufen und zu prahlen mit irgendwelchen tollen geistlichen Erfahrungen. Er sagt, diese Erfahrung habe ich allerdings wirklich in Wahrheit gemacht und deswegen gebe ich euch mal einen Einblick in das, was ich so auch mit Gott erlebt habe an außergewöhnlichen Erfahrungen. Also nochmal ab Vers 6. Wenn ich wollte, könnte ich mich sehr wohl auch mit anderen Dingen rühmen, also es gibt noch viel mehr, was Paulus so erlebt hat, ohne mich deshalb zum Narren zu machen, denn was ich sagen würde, wäre die Wahrheit. Trotzdem verzichte ich darauf, weil ich nicht möchte, dass jemand eine höhere Meinung von mir hat als die, die er sich selbst bilden kann, wenn er sieht, wie ich lebe und hört, was ich lehre. Heute sagt man ja so gerne, ich vertraue nur Menschen, die authentisch sind. Und das ist auch gut so. Denn es gibt eine ganze Menge, die auftreten, die gewaltige Dinge erzählen und prahlen mit Dingen. Und dann guckt man irgendwann hinter die Kulissen, ist zutiefst erschüttert, weil man sieht, ach du meine Güte, da stimmte ja nur die Hälfte. Und ach, was ich jetzt noch sehe da im Leben dieser Person, das macht das ja alles gerade sehr fragwürdig. Und Paulus sagt, ich möchte nicht auf der Ebene unterwegs sein, ihr könnt mich sehen, wie ich bin und ich habe auch meine Schwächen und meine Macken und da will ich gar nicht erst irgendwas anderes hier aufbauen, als dass ich hier so der Supermensch wäre, der ich ja gar nicht bin. Vers 7, ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Ist dieser Text spannend? Aber sowas von. Und ab Vers 8, jetzt noch der letzte Teil dieses Abschnitts. Paulus sagt, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Alles klar? Was für ein Text. Paulus durfte im Paradies sein und das bevor er starb. Paulus wird von einem Boten Satans geschlagen. Paulus bittet Gott darum, dass das aufhören soll. Gott sagt, das wird so bleiben. Paulus erkennt, dass da etwas Gutes dran ist. Und er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also, dieser Text hat es in sich. Und dieser Text ist, auch wenn ich sicherlich heute nicht alles erklären kann, hat einen ganz wichtigen Stellenwert. Im Neuen Testament ist da drin und ist sehr lehrreich, besonders dann, wenn wir als Christen wachsen wollen und auch wenn wir in die Tiefe wachsen wollen, in die Tiefe unseres Glaubens. Paulus bestand ja nicht nur aus Leib und Seele, sondern auch aus Geist. Geist, Seele, Leib, die Bestandteile eines Menschen, jedes Menschen. Nun ist ganz wichtig, dass das alles zusammengehört und dass wir das nicht wie auf einem OP-Tisch so sezieren, und doch sind das verschiedene Blickwinkel. Wenn ein Mensch keine Verbindung zu Christus hat, dann wird gesagt, dass der Geist tot ist. Das heißt übrigens nicht, dass er nicht vorhanden ist, sondern nur, dass er nicht aktiv ist. Und wenn das Wort Gottes kommt, wenn eine Begegnung mit Jesus stattfindet, wenn der Aufruf zum Glauben da ist, wie auch immer das geschieht, indem ich alleine bete oder in einem Gottesdienst das höre, oder wie auch immer, dann ist das die Chance, dass unser Geist aktiviert wird, dass wir geistlich wieder lebendig werden, dass das repariert wird, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, als Gott sagte, wenn ihr mir nicht vertraut, wenn ihr ungehorsam sein werdet, so übertrage ich das mal mit dem Baum der Erkenntnis damals, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr sagt, ihr wollt mich nicht, ihr braucht mich nicht, dann werdet ihr sterben, hat er gesagt. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass Adam und Eva in dem Moment nicht tot umfielen, sondern dass ihr leiblicher Tod erst viel später stattfand, aber der Tod war dann da. Und das Erste, was gestorben ist in ihnen, war ihr Geist. Nämlich der Kontakt zu Gott, der ungebrochene Kontakt zu Gott, der war in dem Moment gestorben, wo die ersten Menschen sagten, Gott, wir brauchen dich nicht, wir wollen selber so schlau sein wie du und wir kriegen das hier selber hin. Und wir akzeptieren dein Wort nicht, wir gehen unsere eigenen Wege. So möchte ich das alles mal ein bisschen übertragen, was da damals passiert ist. Und dann wurde die Ansage, die Gott machte, leider wahr. Es zerbrach Gott selber das Herz, weil das genau das war, was er nicht wollte, weil er voller Liebe ist, voller Erbarmen, weil er Beziehung haben will zu seinen Geschöpfen, besonders zu den Menschen, die er geschaffen hat, als Gegenüber zu einer tiefen Herzensbeziehung, die zerbrach, die Menschen starben, der Kontakt war gebrochen und durch Jesus Christus wird das alles wieder neu gemacht. Das nennen wir dann auch die Wiedergeburt, das ist nicht eine von vielen Wiedergeburten und dass wir uns hochentwickeln, irgendwie vom Wurm über die Kuh zu irgendwie welchen Menschen, wie das ja eine andere Religion behauptet, sondern die Wiedergeburt ist die Reparatur des Sündenfalls, sodass wir dass wir wieder von Neuem geboren sind, dass unser Geist, der gestorben war, wieder lebendig ist. Und das merken wir ganz besonders daran, dass wir dann von da an sagen, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Wenn ich bete, dann habe ich eben nicht mehr das Gefühl, dass ich einfach irgendwo mal so ein Gebet loslasse und irgendwie hoffe, so wie ich hoffe, dass das Wetter gut wird, so dass ich hoffe, dass vielleicht Gott das irgendwie hört und ihn das vielleicht sogar beeinflussen möge, sondern durch eine Beziehung mit Jesus, durch eine lebendige Beziehung mit Jesus bete ich wie zu einem Vater, der mir gegenüber sitzt, mit dem ich rede und wo ich weiß, der hört mich. Wo ich weiß, der ist gut, wo ich weiß, der will mir helfen, wo ich weiß, er wird mein Gebet erhören. Vielleicht nicht immer so, wie ich das gerne hätte, weil er ja der Vater ist. Und Väter wissen, dass sie die Bitten ihrer Kinder nicht immer genauso erhören, weil manche Bitten nicht gut sind. Ja, wenn der 12-jährige Sohnemann sagt, Papa, gib mal Motorradschlüssel, ich will eine Runde drehen, dann wird der Papa sagen, nee, das geht leider nicht. Das wird der Sohn vielleicht nicht verstehen, weil sein Horizont noch nicht so weit ist, aber es geht eben trotzdem nicht. So ist das auch mit Gebeten, die wir beten. Wir hoffen, dass Gott die so erfüllt, wie wir beten. Und manchmal sind wir froh, zumindest im Rückblick, dass Gott es nicht so erhört hat, dass er als Vater in seiner Gnade das nochmal anders gemacht hat. Aber es gibt eben diesen feinen Unterschied, und ich bin ja mit 18 Jahren zum Glauben gekommen, und das war genau der Unterschied. Ich war vorher ab und zu ein Kirchenbesucher, aber ich hatte keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und als ich mit 18 Jahren Jesus kennenlernte, ist genau das eingetreten, dass ich wusste, der ist da, der ist lebendig, der hört mich, der ist an mir interessiert und der ist auch positiv, weil er kam ja mit Hilfe in mein Leben. Nun, Paulus berichtet uns in diesem Bibeltext davon, dass er eine sehr intensive Erfahrung mit Gott gemacht hat. Er wurde in das Paradies versetzt. Diese Erfahrung war außerordentlich tief. Dies war eine Erfahrung seines Geistes. Er, der schon länger mit Jesus unterwegs war, kriegte von Gott geschenkt eine Erfahrung, die für ihn unbeschreiblich ist. Es war so eine intensive Erfahrung, dass er nicht weiß, ob er zu dem Zeitpunkt noch in seinem Körper war oder nicht. Es scheint auch nicht besonders wichtig zu sein, die Beantwortung dieser Frage. Wichtig war, dass er Gott so intensiv erlebt hat, dass er auch 14 Jahre danach noch ganz genau wusste, was er da erlebt hatte. Und er teilte das mit und er war im Paradies. Nun, unsere Predigtreihe heißt ja, wo ist das Paradies? Dieser Text sagt uns, dass das Paradies eine Sphäre ist, etwas, was uns auch umgibt, was schon vorhanden ist. Aha, das Paradies ist also nach dieser Schriftstelle nicht nur etwas, was in der Zukunft liegt, sondern was schon da ist, was uns umgibt. Und deswegen habe ich auch meinen ersten Punkt so genannt. Gottes herrliche Welt ist ganz nah. Gottes herrliche Welt ist ganz nah. Das Paradies umgibt uns. Also dieses Paradies umgibt uns. Paulus war dort durch die Gnade Gottes. Gott hat ihm das geschenkt. Er hat gesagt, ich nehme dich jetzt mal eben kurz da rein. Dann wirst du Dinge sehen, die du noch nie gesehen hast. Du wirst Dinge hören, die du noch nie gehört hast. Warum hat Gott ihm das geschenkt? Ganz genau wissen wir es gar nicht. Er hat es ihm auf jeden Fall geschenkt. Es war eine nie zu vergessende Erfahrung in seinem Leben. Er hat einen Einblick bekommen in die Welt, die uns umgibt und die auch die zukünftige Welt ist. Jesus hat ja gesagt zu dem Mann neben ihm, der auch gekreuzigt wurde und der Christus glaubte, sich ihm unterordnete, ihm vertraute, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also ins Paradies kommt man nur durch Gnade, das ist ein Geschenk von Gott. Das kann man sich nicht erarbeiten durch nichts und gar nichts. Und das Paradies ist, wie wir in der ersten Predigt gesehen haben, das, wo Jesus auf jeden Fall ist. Es gibt kein Paradies ohne Jesus, höchstens irdische Traumparadiese, Urlaubsparadiese, was auch immer für Paradiese Menschen sich so ausdenken. Und das Paradies ist also eine Sphäre, die uns umgibt, in die Paulus eintauchen durfte, wo er eine Zeit lang war. Er hat dort Worte gehört und der Text sagt, entweder er darf die nicht aussprechen oder er kann die gar nicht aussprechen. Es sind ja auf jeden Fall wunderbare Worte gewesen. Und warum erzählt er uns das? Nun, zum einen, um den Hyperaposteln damals mal ein bisschen das Maul zu stopfen, sage ich mal so. Und zum anderen vielleicht aber auch, um uns Appetit zu machen, um uns hungrig zu machen. Wir leben ja in einer Welt, die uns ständig hungrig macht, die uns ständig Appetit vermittelt. Und damit denke ich mal nicht nur ans Essen, sondern wir werden beständig bombardiert durch Werbung, dass ständig in uns etwas angeregt wird, sodass wir denken, das brauchen wir unbedingt. Ja, also Werbung ist ja eigentlich, das Prinzip von Werbung ist, wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du Appetit kriegen auf etwas, wo du vorher vielleicht noch gar nicht wusstest, dass es überhaupt gibt. Oder wo du bisher gar kein großes Interesse dran hattest. Also Werbung ist, da fließt ganz viel Geld rein, da fließt ganz viel Psychologie rein und das Prinzip, warum man das macht, ist, man will uns einen Hunger erzeugen, dass wir dann wirklich glauben, tief überzeugt sind, das muss ich haben. Wenn ich das nicht habe, dann, boah, kann ich nicht mehr leben. Na gut, so weit würden wir meist nicht gehen, aber es ist so ein inneres Sehnen dann in uns. Und ich möchte heute sagen, ich würde so gerne mit Paulus zusammen uns allen so vermitteln, es gibt eine herrliche Welt, die uns umgibt. Und ich möchte gerne, dass wir Hunger danach haben und dass wir uns danach sehnen. Ich kann niemandem versprechen, dass er in dieses Paradies mal reingucken darf oder da ist. Ja? Das ist Gottes Souveränität, ganz alleine so etwas jemandem zu schenken oder eben auch nicht. Aber was ich sagen kann ist, dass Jesus hier ist, dass Jesus sogar bei dir zu Hause ist, weil er auferstanden ist und durch seinen Geist erfahrbar ist auf dem ganzen Planeten zu jedem Zeitpunkt. Und dass ich so sehr möchte, dass du diesen Hunger hast nach ihm, diese Sehnsucht nach ihm, weil er so wunderbar ist und weil er etwas in dir füllt, was reserviert ist dafür, nur von ihm gefüllt zu werden. Als ich Christ wurde, da habe ich eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung ist dauerhaft seitdem, die ich nur so beschreiben kann wie, ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich als Mensch hingehöre. Nämlich in der Nähe von Jesus, in Kontakt mit Jesus, seinen Herzschlag zu spüren, ihm nahe zu sein. Jesus, dem Vater, dem Heiligen Geist. Seitdem kann ich sagen, ich bin zu Hause. Seitdem kann ich sagen, meine Heimat, also das ist geklärt. Ja? Meine Heimat ist Jesus. Vielleicht mag sich das jetzt gerade sehr splinig anhören, aber ich denke, eine Menge von Gläubigen hier heute Morgen können innerlich so nicken und sagen, ja, genau, das ist es doch. Seitdem ich Jesus persönlich kenne, habe ich keine Sehnsucht mehr, jetzt irgendwie noch was zu entdecken, was das vielleicht irgendwie noch mal übertrumpfen könnte oder gar ersetzen könnte. Wer wirklich Jesus erlebt hat und seine Güte und die Beziehung zu ihm, der weiß, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Meine geistliche Sehnsucht in mir, dieses Vakuum, was in mir war, ist gefüllt mit Jesus. Ich bin lebendig, ich bin angenommen, ich bin akzeptiert, ich weiß, wer ich bin, ein geliebtes Kind Gottes, ich weiß, wo ich herkomme, Gott wollte, dass ich lebe, ich weiß, wo ich hingehen werde, nämlich in die Ewigkeit, und da die werde ich mit Gott verbringen, eine wunderbare Ewigkeit. Und das ist, was auch dieser Text uns vermitteln kann, den Hunger nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Den Hunger nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Warum predige ich das? Und ich sage das ja so oft, und eigentlich, wenn man mal überlegt, was so gepredigt wird, nicht nur in dieser Gemeinde, dieser Punkt wird immer wieder gepredigt. Warum? Weil wir als Menschen in einer Gesellschaft leben, die uns so oft abspeisen will mit irgendeinem abgestandenen Wasser, und so möchte ich das mal vergleichen, alles, wo du vielleicht sagst, wenn ich das nur hätte, dann habe ich das Leben, wenn ich das iPhone 7 hätte, da werde ich so glücklich sein, ja, wenn ich endlich die neue Waschmaschine habe, da werde ich so glücklich sein. Ja, wenn ich endlich meinen Spanienurlaub machen kann, auf den ich so hinsehne, dann werde ich so glücklich sein. Und wer mich kennt, weiß, dass ich gegen diese Dinge überhaupt nichts habe. Diese Dinge schenkt Gott uns auch. Auch, dass wir uns daran freuen können. Nur im Vergleich zur Gegenwart Gottes ist das abgestandenes Wasser. Das ist abgestandenes Wasser. Ja? Und die Gegenwart Gottes ist frisches Wasser. Das ist, als wenn du unter einem Wasserfall stehst, in herrlichstem Wetter, schillerndste Farben. Du stehst unter diesem Wasserfall und du freust dich. Es ist frisch, es ist erquickend. Das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Gott hat mir manche solche Erfahrungen geschenkt, die sehr, sehr tief waren. Ich meine, da kann ich natürlich überhaupt nicht mithalten, aber schon solche Erfahrungen. Und dadurch hat Gott mich auch so hungrig gemacht. Deswegen mache ich stille Zeit. Wie wir das so nennen. Ich mache nicht stille Zeit, weil mir irgendwann jemand gesagt hat, du musst stille Zeit machen, sonst kommst du nicht in den Himmel. Nein, ich mache stille Zeit, weil ich schmecken durfte, wie positiv, wie liebevoll, wie barmherzig, wie gütig, wie lebendig machend die Gegenwart Gottes ist. Und die suche ich, wenn ich stille Zeit mache. Dass mein Herz damit gefüllt wird. Paulus hat es also in außerordentlichem Maße erlebt, und diese Aussage ist mir schon wichtig, begehre Jesus und nicht Paradiese. Also ich meine irdische, sogenannte Paradiese ja schon mal gar nicht, die können natürlich gar nicht mithalten mit Jesus, aber ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass dieser Bericht von Paulus, dass er im Paradies war, keinen Aufforderungscharakter hat. Ja? Also da muss man schon mal genau Bibel lesen. Der Paulus sagt ja nicht, ich war im Paradies und jetzt fordere ich euch auf, folgt mir und macht diese Erfahrung. Nein. Das ist ein Bericht, dass Paulus das erleben durfte. Wir haben keinerlei Aufforderung, super geistliche Erfahrungen zu suchen und uns da vielleicht hinabzutauchen in irgendwelche Bewusstseinszustände. Nein. Das ist allein Gottes Souveränität. Aber was dieser Text uns doch irgendwie vermitteln möchte, ist dieser Appetit nach Jesus, zu sagen, ja, ich brauche nicht unbedingt eine Paradieserfahrung, aber ich brauche Zeit mit Jesus, weil nur er mein Innerstes füllen kann. Paulus hat in einem anderen Brief, im Philipperbrief, das mal so ausgedrückt, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Das ist übrigens nicht das Motto eines Bestattungsinstituts. Ich kannte mal einen Bestatter und der hat das öfter so schmunzelnd zitiert. Christlichen Bestatter, Sterben ist mein Gewinn. Gut, aber hier in dem Zusammenhang ist es natürlich nicht so gemeint. Er sagt, Sterben ist ein Gewinn. Wie kann man denn als Mensch, der gesund ist, der auf diesem Planeten lebt, wie kann man denn sagen, Sterben ist mein Gewinn? Das hört sich ja nach lebensmüde an, ja? Suizidgefährdet. Nein, das war Paulus ganz bestimmt nicht. Aber es hatte sicherlich damit zu tun, dass er etwas geschmeckt hatte von der Gegenwart Gottes, dass er etwas geschmeckt hatte durch diese Paradieserfahrung auch, dass er sich gesagt hat, boah, das war so klasse, das übertrifft alles. Und da möchte ich hin. Ja, Herr, wenn du meinst heute, gerne heute. Weil im Vergleich dazu sind die herrlichsten Herrlichkeiten dieser Erde blass, gering, klein. Der Himmel, das Paradies, die Gegenwart Gottes ist sowas von gewaltig, dass er sagt, da möchte ich hin und das ist absolut ein Gewinn. Wenn ich da hier auf Erden dann aufhören kann und komme dahin, dann ist es allemal besser. Er sagt dann aber, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Da haben wir das wieder. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben. Übrigens, Fleisch steht an dieser Stelle einfach mal für Körper, für Leben hier noch auf der Erde. Im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also, er sagt ganz praktisch, ich wäre so gern schon im Himmel. Das ist alles sowas von viel besser. Aber es gibt hier noch was zu tun für mich und deswegen bleibe ich auch hier und ist auch ganz okay. Da jammer ich auch nicht. Ich möchte euren Glauben fördern. Ich möchte eure Freude im Glauben fördern. Und ich habe hier noch einen Auftrag und so lange werde ich das ja auch gerne tun, wie Gott das für mich vorgesehen hat. Nun wollen wir ja noch zu den anderen Aspekten kommen und uns die Frage stellen, müssen Christen leiden? 2. Korinther 7, also Kapitel 12, Vers 7, er sagt, mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird, einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen. Hallo, was ist denn das für ein Text? Boah. Das ist nicht einfach. Das ist tief. Und deswegen sagte ich eingangs schon, ich wünsche mir eben, und deswegen stelle ich mich auch diesem Text, dass wir als Christen, besonders wenn wir eben auch reifen wollen als Christen, wenn wir in die Tiefe gehen wollen auch des Glaubens, dass wir uns solchen Aussagen stellen, die schwierig sind, die auch nicht happy-clappy sind. Das sind auch nicht die Palmsonntagstexte, die ja, Hosianna und Lazarus ist von Toten auferweckt. Super, da sind wir alle dabei. Klasse. Das wünschen wir uns, das wollen wir. Leiden? Nee. Wer will schon gerne leiden? Niemand. Niemand will gerne leiden. Müssen Christen leiden? Ist eine sehr entscheidende Frage, die sich auch jeder irgendwann mal stellen muss, spätestens wenn das Leiden kommt. Und dann geht es eben in die Tiefe dessen, wie Gott das so vorgesehen hat für unser Leben hier. Gott hat für uns nicht vorgesehen, dass wir immer erfolgreich, immer reich, immer gesund und immer glücklich sind. Sorry, habe ich nicht im Angebot. Hat das Neue Testament nicht im Angebot. Hat Jesus nicht im Angebot. Obwohl es eine Reihe von Kirchen gibt, wo genau das gepredigt wird. Und da geht man dann auch gerne hin. Da sind auch Gemeinden, die wachsen. Das ist cool. Aber sorry, ich bin gebunden an das Wort. Ich kann das nicht predigen. Weil es nicht stimmt und weil es auch Gefahren hat. Es gibt so manche Christen, die vom Glauben wieder abgefallen sind. Denn sie wurden eingeladen, Jesus kennenzulernen mit dem Versprechen, wenn du mit Jesus lebst, weißt du, dann wirst du immer gesund sein. Ja. Und wenn du säst, das wirst du so ernten. Also spende mal 10 Euro heute, kriegst du 100-fach wieder. Ja. So im wörtlichen Sinne wird das manchmal gepredigt. Und Menschen lassen sich drauf ein, weil ich meine, gut, würde ich mir auch drauf einlassen. Eigentlich gute Botschaft, also interessant, klingt super. Aber was ist, wenn dann diese Erfahrungen ausbleiben? Ja, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich verdränge das total und denke immer noch, doch, das muss wohl irgendwie so sein. Ja, oder ich wende mich ab und manche wenden sich von Jesus ab, weil sie wirklich nur ein halbes Evangelium gehört haben. Ja, aber stimmt es denn nicht, dass Jesus die Kranken geheilt hat und dass bei vielen sich das Leben so wunderbar entwickelt hat, dass sie auch reicher wurden, als sie angefangen haben, mit Jesus zu leben? Ja, das stimmt. Ich behaupte doch jetzt hier heute nicht das Gegenteil. Ja, das stimmt. Es kann gut sein, dass wenn du krank bist und du bittest Jesus um Heilung, dass er dich heilt, übernatürlich. Es kann sein, dass er Lungenkrebs entfernt, so. Und ich habe das erlebt, nicht an meinem Körper, aber an einem Bruder, den ich kenne, aus der Wuppertaler Gemeinde, in der ich vorher war. Der wurde so geheilt von Lungenkrebs, durch Gebet und durch Glauben. Ja, wir glauben daran. Wir verkündigen das. Wir erwarten das. Aber wisst ihr was? Das tut Gott in seiner Souveränität. Das tut Gott nicht, indem wir uns aufpumpen wie Hyperapostel. Das tut Gott in seiner Souveränität. Ich habe in Wuppertal fast zeitgleich in derselben Phase erlebt, wie eine Frau aus der Gemeinde, eine ungefähr 30 Jahre alte Frau, Krebs bekam. Und wir haben genauso für sie gebetet und geglaubt. Bin als Älteste hingegangen, mit Öl gesalbt, das ganze Programm. Sie ist gestorben an Krebs. Sie ist in den Himmel gegangen. Wir haben eine Beerdigung gehabt. Und ich sage das heute hier ganz offen und ganz ehrlich, weil das die Realität ist. Ja, Jesus tut Wunder, aber die haben wir nicht verfügbar in unserer Hand. Wir dürfen darum bitten und sie erwarten. Aber manchmal hat Gott einen anderen Plan. Manchmal hat er etwas anderes vor. Manchmal geht es in die Tiefe. Und das war bei Paulus so. Mir ist ein Leiden auferlegt worden. Okay, von wem eigentlich? Ganz wichtige Frage. Wer hat denn Paulus das Leiden auferlegt? Nun, manche, die dieses sehr schmale Evangelium predigen, so möchte ich das mal nennen, das sehr schmale Evangelium, dass Jesus immer alle heilt, wenn wir nur genug glauben, die kommen ja mit der Bibelstelle gar nicht klar oder die kommen vielleicht noch auf irrwitzige Gedanken. Ja, der Teufel hat ihm das auferlegt. Ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Standpunkt. Wenn wir sagen würden, das hat der Teufel ihm auferlegt, ich meine, wir kommen gleich noch auf den Teufel, muss ich ein bisschen erklären, der hat da schon eine Rolle gespielt. Aber wenn wir sagen, ja, das ist immer der Teufel, hallo, an welche Götter glauben wir denn? Glaubst du wirklich an den einen allmächtigen Gott, den Vater von Jesus Christus, oder glaubst du irgendwie an Gott und an den Satan? Das ist ein sehr gefährlicher Standpunkt. Wenn wir sagen, ja, jede Form von Krankheit, jede Form von Armut, jede Form von irgendwie Leiden, von irgendwas, was sich irgendwie schlecht anfühlt, das ist alles der Teufel. Ja, das ist ein sehr einfaches Weltbild, von dem her funktioniert das auch oft, dass Menschen so denken, aber die große Gefahr dieses Weltbildes ist, du hast keinen allmächtigen Gott mehr. Du hast zwei Götter und die scheinen irgendwie Schach zu spielen und du weißt noch nicht, wie die Partie ausgeht. Und das wissen wir doch wohl von der Schrift, dass das absolute Irrlehre ist, oder? Denn wir wissen doch schon, wie der Kampf ausgegangen ist. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, ich habe gewonnen. Jesus ist der Sieger. Gott allein ist allmächtig. Er ist souverän. Er hat den Teufel bezwungen. Er hat ihn besiegt. Der Teufel ist ein Geschöpf. Er ist kein Gott. Er hat schon verloren am Kreuz. Deswegen lasst uns bitte dabei bleiben, bei den Grundlagen des Glaubens. Und nicht dem Teufel so eine Ehre zu geben, als wenn er irgendwie im Leben der Menschen machen könnte, was er will, oder gar im Leben von Christen da irgendwie die Krankheiten so reinschaufeln kann, wie er will. Und Gott steht daneben und sagt, oh, so ein Mist, da komme ich jetzt nicht gegen an. Boah, das ist ja gruselig. Aber ihr könnt mal bitte, wenn ihr so manche Bücher lest oder auf Konferenzen seid oder so, ihr könnt mal ein bisschen darüber nachdenken, was für ein Weltbild wird eigentlich gepredigt. Haben wir da irgendwie zwei Götter und hat der Teufel so viel Macht? Nein, hat er nicht. Mir ist ein Leiden auferlegt worden und das hat Gott mir auferlegt. Okay, Gott hat es auferlegt. Müssen Christen leiden? Ja. Warum? Will ich noch ein bisschen drauf kommen, allerdings hat irgendwer an der Uhr gedreht. Da muss ich gleich mal überlegen, ob ich das ist jetzt fast zu schade, das so durchzupauken hier. Und wir werden jetzt einfach gleich auf die Zielgerade kommen und ich nehme das dann mit in meine nächste Predigt nach Ostern. Also an Ostern predigen wir Ostern, Karfreitag übrigens Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst hier, Karfreitag Gottesdienst, seid alle herzlich eingeladen. Da werde ich dann nicht diese Predigt predigen, sondern das wird dann nach Karfreitag und Ostern sein. Aber soweit mal für heute noch. Einem Engel des Satans, also irgendwie doch der Teufel, wurde erlaubt, dass Paulus einen Pfahl im Fleisch hatte. So, was ist jetzt der Pfahl im Fleisch? Boah, noch so ein Ding in diesem Text, der nicht so einfach zu erklären ist. Ich habe schon manche Prediger gehört, die ganz viele Purzelbäume schlagen und ganz viel erklären, dass es auf keinen Fall Krankheit war. Weil sie ja glauben, dass Christen nicht mehr krank werden können. Und da muss das ja gerettet werden, auch diese Stelle, da muss alles erklärt werden. So, ich sage heute nicht, dass es auf jeden Fall Krankheit war, aber ich sage auf jeden Fall, dass es ein Leiden war, was eigentlich auch irgendwie mit dem Körper zu tun hatte. Ja, eigentlich doch sehr naheliegend, dass es irgendwie eine Krankheit war und dass augenscheinlich Gott dem Paulus das auferlegt hatte. Paulus musste leiden und somit nur noch mal kurz, um das nicht zu spannend zu machen bis in zwei Wochen, was es denn für einen Sinn hat. Warum müssen Christen leiden? Paulus hatte eine unglaubliche Erfahrung machen dürfen im Paradies. Und da war eine Gefahr jetzt in seinem Leben. Nämlich, dass er ein bisschen abdreht, dass er hochmütig wird, dass er wegen so einer Erfahrung, ich meine, das können wir vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, ja, dass er einfach ein bisschen in Distanz zu Gott kommt, dass sein Herz nicht mehr so hungrig ist und so abhängig von Gott. So möchte ich das kurz zusammenfassen. Diese Erfahrung mit dem Pfahl im Fleisch hat er gemacht, damit er demütig blieb, abhängig von Gott, damit er nicht zu stolz wurde. Das steht ziemlich wörtlich genauso in dem Text. Und deswegen hat Gott ihm das auferlegt und er wollte das erst gar nicht haben, denn es war ein Leiden, es war nicht schön. Er wollte das nicht haben. Er hat gebetet, richtig gerungen mit Gott, dreimal den Herrn angefleht. Ich sag mal, wenn dieser Paulus, dieser reife, in Gott gegründete Paulus, dreimal den Herrn angefleht hatte, dann ist es vielleicht so, als wenn ich 100-mal beten würde. Also dreimal angefleht und Gott hat gesagt, ich lasse dir das, denn ich möchte, dass du sehr nah bei mir bleibst, ich möchte, dass die Kraft Christi auf dir zeltet, steht da wörtlich, also bei dir wohnt, bei dir ist, dass die Kraft Christi in deinem Leben ist, die sich interessanterweise nicht einfach nur dadurch ausdrückt, dass wir immer gesund sind, sondern dadurch, dass eine Wirkung von unserem Leben ausgeht auf andere Menschen, die im Einklang ist mit der Liebe und der Auferbauung Gottes. Das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens, nicht, dass wir immer glücklich sind. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir mit Christus verbunden sind. Und dass manche Leiden zum Beispiel diese Funktion haben, dass wir andere Menschen trösten können mit diesem Trost, den wir selber von Gott empfangen haben. Wie können wir den Trost von Gott empfangen? Ja, weil wir leiden, erleben und erfahren wir einen Trost von Gott, der zu einem Schatz in unserem Herzen wird, womit wir andere trösten können, weil wir sagen, du, das habe ich auch erlebt, das habe ich auch erfahren und Gott war da und er hat mich getröstet und er hat mir geholfen, er hat mich gestärkt. Das ist zum Beispiel eine Funktion von Leiden, auch im Leben von Christen, weil wir nicht dazu da sind, dass wir im Mittelpunkt unseres Lebens stehen und Hauptsache ich bin glücklich und alles ist super, sondern weil unser Leben doch Christus gehört und weil wir sagen, ich möchte wirksam sein für Christus. Eine Erklärung, neben vielen anderen Erklärungen, warum es Leiden im Leben von Christen gibt. Ja, die gibt es. Dieser Text sagt uns das deutlich. Und Paulus kommt ja am Ende sogar dahin, dass er sagt, das finde ich richtig toll. Das klingt ja fast bizarr. Aber das hat mit der Tiefe zu tun, in der er in Christus gegründet war. Und er wusste, mein Ziel ist nicht wie der Superstar über die Erde zu laufen. Mein Ziel ist, dass durch mein Leben so viel wie möglich Christus auf dieser Erde verbreitet wird. Und dann werde ich ja sowieso irgendwann in den Himmel gehen und dann bin ich gesund. Ja, und dann ist alles super, alles bestens, aber dann möchte ich so gerne dahin gucken und so das Lob von Christus kriegen, dass er sagt, wow, treuer Knecht, du hast für mich gelebt auf Erden, du hast nicht für dich gelebt, du hast für mich gelebt. Und das ist klasse und das ist die Liebe Gottes. Amen. Amen. Dann lass uns doch noch ein Lied gemeinsam singen. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, sofern euch das möglich ist. Ich würde gerne jetzt ein Gebet beten und wer sich damit einklinken möchte, kann das gerne tun. Wer das so innerlich mitbeten will. Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendiges Wort und für dieses Vorbild, das Paulus uns setzt. Herr, wir wollen heute Morgen zu dir kommen, auch mit dem Bedürfnis, dir zu sagen, dass es uns leid tut, dass wir so oft nur an uns denken. Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir so gefesselt sind davon, dass nur wir wollen, dass wir glücklich sind und irgendwie noch mehr haben, als wir schon haben und so oft danach streben, nach der nächsten Glückserfahrung. Herr, wir wollen an dieser Stelle umkehren, dich um Vergebung bitten und um Erneuerung unseres Denkens und Erneuerung unseres Herzens, dass wir deine Liebe, die du hast, tief verspüren in uns, aber eben auch deine Liebe für andere. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Gerechtigkeit, wie es mal in einem populären und berühmten Gebet formuliert wurde. Mach uns zu Menschen, die frei werden von sich selbst und die Nöte anderer sehen. Motiviere uns durch deine Barmherzigkeit und zeig uns doch auch, was es heißt, dass Geben so viel glücklicher macht als Nehmen. Vertiefe unseren Glauben, vertiefe uns in dir, dass wir wirklich so eine Familie der Liebe hier sind, Herr. Und du hast uns schon manches gegeben in unserer Gemeinde, dafür sind wir sehr dankbar. Aber bitte mehre es in unserer Gemeinde, dass wir nicht leben zu unserem eigenen Wohlgefallen. Mach uns zu reifen Menschen, zu reifen Christen, die sagen, wem kann ich heute ein gutes Wort sagen, wen kann ich einladen, wem kann ich helfen, wem kann ich dienen. Und wir wissen, Jesus, von dir selbst, dass wer sich verschenkt, selbst sehr glücklich ist. So erneuere unser Denken, unser Herz durch die Kraft deines Heiligen Geistes, hilf uns, Herr. Und lass uns lernen aus deinem Wort, von Paulus und natürlich letztlich von dir, Herr Jesus. Amen.